Vor der Flucht. An einem heißen, viel zu heißen Tag im Mai 1965 stand mein Vater noch früher auf als sonst. Er hatte bis nachts um vier gearbeitet. Schweig, jetzt schon der letzte Teil, der ihm nicht mehr so gut gefiel wie die ersten drei. Dann hatte er zwei Azylpyrin genommen und sich mit schrecklichen Kopfschmerzen auf die schöne neue Westcouch im Arbeitszimmer gelegt, um uns drei im anderen Zimmer nicht zu wecken. Als er zwei Stunden später aufwachte, dachte er, er hätte nur für ein paar Sekunden die Augen zugemacht. Das Licht draußen war anders als sonst, gelb, fast orange. Es hatte für ein paar Minuten kurz und heftig geregnet, aber der Himmel wurde trotzdem nicht dunkel und hinterher leuchtete die sonderbare Morgensonne fast rot ins Zimmer hinein und überzog den Schreibtisch und die Schreibmaschine, die Manuskriptblätter und die beiden aufgeschlagenen Bände seines tschechisch-russischen Wörterbuchs mit einem zarten, blutigen Schimmer. Während mein Vater überlegte, ob er noch schnell den Rest des Kapitels zu Ende übersetzen sollte, bevor meine Mutter, meine Schwester und ich aufstehen würden, fuhr er mit den Fingerspitzen zufrieden über den rauen und leicht kratzenden dänischen Stoff, mit dem die teure neue Couch bezogen war. Er und meine Mutter liebten diese Couch. Sie hatten sie bei Tuseks in der Onschitschkova von dem Vorschuss bezahlt, den er vom Verlag für die Schweg-Übersetzung bekommen hatte. Und mit dem Rest des Geldes hatte er für Onkel Dima in der Kleiderabteilung zwei Anzügehemden, einen Trenchcoat, ein paar hellbraune Budapester Schuhe und einen kleinen schwarz-weiß karierten Fedora-Hut gekauft. Meine Mutter war dagegen gewesen, aber sie hatte wie so oft auf ihre vornehme, arrogante Art geschwiegen. Darum hatte mein Vater schließlich leise zu ihr gesagt, 5 Jahre Pankratz-Rade. Verstehst du, was das heißt? Er wird sich über die neuen Sachen freuen. Und dann hat er plötzlich gebrüllt, ja scheiße, natürlich soll er sich über sie freuen. Die Mode ändert sich überall, sogar in unserem beschissenen kommunistischen Land. Aber sie hatte immer noch nichts gesagt, und er wusste genau, was sie dachte, dass Onkel Dima selbst dran schuld war, wenn er ins Gefängnis musste, und dass 5 Jahre nicht genug waren für das, was er vielleicht wirklich getan hatte. Erst als mein Vater von seinem kurzen Schlaf noch völlig benommen sich wieder an den Schreibtisch setzte, merkte er, dass die Kopfschmerzen nicht weg waren. Er tippte einen Satz, dann noch einen, dann zog er das Blatt aus der Schreibmaschine und warf es in den Papierkorb und spannte langsam ein neues ein. Er kriegte fast immer Kopfschmerzen, wenn er zu viel arbeitete, aber diesmal hatten sie bestimmt auch mit dem armenischen Cognac zu tun, den er gestern Abend mit Natalia Gelernter im Café Slavia getrunken hatte. Er trank eigentlich nie, doch sie hatte ihn überredet und jedes Mal, wenn sie anstießen, hatte Natalia nicht zum Wohl oder Lechaim ausgerufen, sondern auf den dummen, lieben Dima, dem wir beide alles verzeihen. Dabei füllten sich ihre großen schwarzen Augen mit einem kalten grauen Gift. So kamen meinem Vater jedenfalls ihre schnellen Tränen vor, aber vielleicht täuschte er sie auch. Als er dann um Mitternacht nach Hause gekommen war, hatten wir alle zum Glück schon geschlafen und er konnte gleich wieder im Arbeitszimmer verschwinden. Meine Schwester und ich lagen in unserem Bett Kopf an Fuß, Fuß an Kopf wie Dame und Bube auf einer Spielkarte und wir atmeten noch leiser als meine Mutter, die schräg auf der für die Nacht ausgeklappten Wohnzimmercouch mit offenen Augen lag, aber auch fest schlief. Die roten Morgenstrahlen krochen jetzt immer schneller über den Schreibtisch und das kaputte, unebene Vorkriegsparkett. Und nachdem mein Vater ihnen eine Weile hinterhergeschaut hatte, versuchte er wieder ein paar Sätze zu schreiben, aber er kam wieder nicht weiter. Wie sagte man auf Russisch, fauliger Geruch, aber so, dass es komisch klang? Der faulige Geruch, über den sich Schweig lustig machte, stammte von einem Massengrab, in dem ein paar Dutzend gefallene österreichische Soldaten lagen. Und weil die anderen Soldaten, die überlebt hatten, keine Kraft hatten, das große Erdloch anständig mit Erde zuzuschütten, guckten sogar ein paar Arme und Beine heraus. Wie konnte man über so etwas lachen? Oder sollte man es gerade tun? So grausam konnten nur diese verdammten Tschechen sein. Sollte vielleicht Dima über seine 5 Jahre in Pankratz lachen? sollten sie beide über den Tod ihres armen Vaters lachen, ihres geliebten, strengen und meistens viel zu großzügigen Taten? Maxim Biller. Sechs Koffer. Roman.